seht, eingeklemmt zwischen den Felsen, das beschäftigt mich. Und einige werden sich natürlich jetzt erinnern, dass wir bei unserem Gemeindeausflug auch schon uns über dieses Schaf Gedanken gemacht haben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich darauf nochmal zurückkomme, aber es hat mir keine Ruhe gelassen, das verlorene Schaf. Und ich möchte euch deshalb heute noch einmal mit hineinnehmen in dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Er hat eigentlich damit ja etwas auch anschaulich machen wollen, was die Leute überhaupt nicht verstanden haben, nämlich wie er sich selber verhalten hat den Menschen gegenüber. Und da knüpft es auch dran an in Lukas 15, da wird geschildert ab Vers 1, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Das ist der Rahmen. Es gab also Ärger über sein Verhalten. Und da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Das kannst du ruhig wieder ausblenden. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe. Und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, sagt er dann. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Soweit das Gleichnis, die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ich finde es sehr erstaunlich, wie nahe dem Hirten dieses eine verlorene Schaf geht. Und welche Priorität die Suche nach ihm eingeräumt wird. Alles andere muss offensichtlich dahinter zurückstehen. Also hier diese 99 Schafe, die hier so wunderbar auch vorne sichtbar sind, wenn ihr die Idylle euch hier vorne mal anschaut. Ist das wirklich die Frage, ist das wirklich angemessen? Sollte er sich nicht lieber um die 99 Schafe kümmern? Denn die müssen ja jetzt zurückstehen, nur wegen eines einzigen Schafes. Die Frage ist, kann man das diesen anderen Schafen überhaupt zumuten? Und ja, warum ist das eine Schaf, das nicht da ist, dieses verlorene Schaf, jetzt wichtiger als die 99, die eben hier es doch ganz gut miteinander haben? Nun, warum ist das eine Schaf so wichtig? Jesus benutzt ja ein Bild, eine Geschichte von einem Schäfer und seiner Herde. Und er möchte natürlich etwas anderes dadurch anschaulich machen. Er spricht eigentlich natürlich von der Gemeinde. Und er fragt, welche Prioritäten sollen gesetzt werden in der Gemeinde. Ich möchte euch dazu mit hineinnehmen in eine Erfahrung, die ich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren mache. Ich bin aufmerksam geworden auf eine sehr erstaunliche Gemeinde in Amerika, in Alabama. Und diese Gemeinde erlebt ein phänomenales Wachstum. Ich war jetzt auf zwei Pastorenkonferenzen in Nürnberg im letzten Jahr und jetzt auch vor zwei Wochen. Dort haben wir ganz viel darüber erfahren. Innerhalb von circa 15 Jahren ist diese Gemeinde von 300 Mitgliedern auf 40.000 angewachsen. So viele besuchen ihre Gottesdienste und an ihren Kleingruppen, was schätzt ihr, wie viele dann nehmen da teil? Sind dann 50.000. Also sie haben mehr Leute, die an den Kleingruppen teilnehmen, als an ihren Gottesdiensten. Sie heißt Church of the Highlands, also ist ein toller Name, ne? Church of the Highlands. Nun, was stand am Anfang dieser Entwicklung? Und ich denke, es geht dabei ums Herz. Und zwar der Pastor, der diese Gemeinde gegründet hat, Pastor Chris Hodges. Er hatte seit damals 4 Kinder, inzwischen hat er 5. So die Entwicklung, so wie bei euch, Till. Ne? Jetzt habt ihr jetzt auch 4 und dann... Genau, ja. Eines der Kinder, ein kleiner Junge, der leidet unter Autismus. Und gerade dieser Junge stand eines Tages eben unten, als alle oben waren im Haus. Die Tür stand offen und er ist eben plötzlich rausgegangen und war weg. Und dann merkt die ganze Familie, boah, der Junge ist weg. Und sind natürlich sehr erschrocken. Alle haben sich auf die Suche gemacht. Sie hatten das schon mal ausgemacht. In alle 4 Himmelsrichtungen haben sie sich verteilt. Und er selber hat dann schließlich den kleinen Jungen gefunden, der weinend in einem Platz im Ort war und ganz verloren war. Und war so glücklich, dass er ihn wiedergefunden hat. Die ganze Familie war natürlich total happy und erleichtert. Und Gott hat anscheinend zu ihm gesprochen im Zusammenhang mit dieser Erfahrung. Gott hat dann ihm klargemacht, gesagt, weißt du, so wichtig wie dir dein Sohn ist, der dir jetzt abhanden gekommen ist und den du wiedergefunden hast, so wichtig sind mir die Menschen in dieser Welt, die eben noch nicht da sind, die noch nicht bei der Gemeinde sind, die noch nicht bei mir sind, die liegen mir ganz genauso am Herzen wie dir eben dieser Sohn. Und das war offensichtlich auch so ein Punkt, wo er angefangen hat, sein Herz auch noch mehr zu öffnen, nicht einfach das so in Kauf zu nehmen, dass eben so viele nicht da sind, sondern gesagt, ja, das hat ihn wirklich berührt und das war eine Initialzündung auch für den Weg, den die Gemeinde dann genommen hat. All dieses Herz für die Verlorenen, das Gott auch hat. Mich persönlich hat diese Geschichte sehr berührt, denn ich kann mich noch gut an ähnliche Situationen erinnern, wo ich fast verrückt geworden wäre, weil unsere 2-jährige Tochter auf dem Campingplatz in Italien am Meer, wo ganz viele Menschen waren, plötzlich weg war. Stellt euch das vor, das war wirklich ein Albtraum. Und wir haben die echt lange nicht gefunden. Und irgendwann kam sie dann ganz locker dann da an und wieder zum Wohnwagen. Und als wenn nichts gewesen wäre, die hat jetzt nicht geweint, aber wir fast. Aber dann auch eben vor Freude, als wir sie wieder hatten. Und mir ist auch nochmal so klar geworden, ich habe dann, als die Tochter weg war, ja auch nicht gesagt, naja, ich habe ja noch eine andere. Ne? Dann kommt das ja auch gar nicht so drauf an. Hauptsache, man hat eine. Ne? Oder der Pastor Chris hat ja sogar 4 Kinder. Ne? Das ist natürlich ein völlig unnatürlicher Gedanke. Und so ist es auch völlig unnatürlich zu sagen, naja, wir sind doch schon ein Paar und wir sind uns selber genug. Das genügt uns doch. Ist nicht so schlimm. Und an diesem Gedanken ist mir selber einfach nochmal so richtig aufs Herz gefallen, warum diese Priorität so wichtig ist, warum es auch so entscheidend ist. Und es hat auch mein Herz berührt. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man was hier oben im Kopf begreift oder ob irgendwann etwas anfängt, auch das Herz und die Gefühle auch zu berühren. Nun fange ich an, tiefer zu begreifen, warum das verlorene Schaf hier tatsächlich so wichtig ist, dass ich irgendwie ja auch alles darauf fokussieren sollte. Und Jesus spricht ja hier tatsächlich nicht nur von irgendeinem Schäfer, sondern er spricht ja von der Gemeinde. Es ist nur ein Bild, was er erzählt, was eine Sache erklären soll. Und die Sache, um die es geht, ist die Gemeinde. Nun, die Gemeinde. Denken wir mal an die Gemeinde. Eine wachsende Herde. Denke ich, erleben wir hier. Was bedeutet das? Es bedeutet auch wachsende Aufgaben. Um die vielen Schafen, damit die vielen Schafe auch zufrieden sind, muss ein großer Aufwand getrieben werden. Zudem haben sie ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Schaut euch mal an, gegenseitig. Ganz verschieden. Und diese Herde erfordert einfach einen immer größeren Aufwand. Nun, ich denke, das ist auch erstmal auf der einen Seite okay, die Herde muss gut versorgt sein. Aber es darf sich offensichtlich nicht alles um die Versorgung drehen. Das Beispiel vom Hirten, der ganz andere Prioritäten hier setzt, das hat mich aufgerüttelt. Weil ich denke auch, Till, wenn ich dich so anschaue und die anderen Mitglieder in der Gemeindeleitung, wie viele Gedanken machen wir uns auch, das ist ja auch okay, dass die Herde gut versorgt ist. Wenn ihr das wüsstet, ihr fragt euch immer, was machen die da eigentlich in der Gemeindeleitung? Wir wollen leiten, ne? Wir wollen es gut machen, wir wollen die Strukturen gut entwickeln, die Versorgung sicherstellen. Das ist wirklich sehr aufwendig und es liegt uns wirklich am Herzen. Aber mich erstaunt dieser Hirte, der sagt, ich lasse dich jetzt einfach mal stehen und kümmere mich mal jetzt auch mal um was ganz anderes. Also es gibt einfach noch was anderes, einen wichtigen Aspekt, wo das, diese Versorgung wirklich mal in den Hintergrund tritt. Zumindest von Seiten des Hirten. Ich hatte noch einen ganz anderen Gedanken, den habe ich nicht ausgearbeitet heute Morgen. Ich habe gedacht, vielleicht hat der Hirte die Herde ja auch so vorbereitet, dass die sich selber versorgt. Ist doch mal ein interessanter Gedanke, oder? Also die grasen doch auch. Das muss der Hirte ja, die, dann sind die doch gut versorgt. Die sind beieinander, die grasen. Und vielleicht ist es ja auch nicht so, dass der Hirte nun ständig jedes einzelne Schaf, hier hast du noch einen Halm und da und dass der auch dafür frei sein müsste, das machen zu können, was er hier tut, ohne dass alles zusammenbricht. Also das ist nochmal so ein Nebengedanke, den können wir nochmal weiter vertiefen bei anderer Gelegenheit. Nun, wir sind eigentlich ganz zufrieden, wenn wir gut versorgt sind, oder? Ja. Aber Gott sagt, ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich bin noch nicht fertig mit dieser Gemeinde. Ich habe noch eine ganz andere Herde vor Augen als die, die hier ist. Da fehlen noch welche. Und zwar noch ziemlich viele. Johannes 10, Vers 16 sagt Jesus, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Man müsste vielleicht sagen, die noch nicht dazu gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Also das muss, was hier steht, das ist so ein, irgendwie so ein Ausdruck, der bedeutet, also das ist eine Dringlichkeit da drin. Die müssen auch noch hierher. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Ist das nicht eine ganz tolle Vision? Diese große Herde, der es gut geht bei Jesus und mit ihm eins ist und miteinander. Ich bin dankbar dafür, dass, so denke ich, der Keim dieser Vision in unserer Gemeinde auch lebendig ist. Als ich hierher kam vor 4 Jahren, habe ich festgestellt, der Leitvers dieser Gemeinde ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und der heißt, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Auch in unserer Struktur, in den Diakonaten, mit dem Diakonat Mission und Evangelisation ist es ein Wert, dass wir sagen, ja, wir wollen, dass Menschen wirklich zu Jesus Christus finden. Und gerade in den letzten Jahren hat Gott uns ja auch das Thema Heimat aufs Herz gelegt und die Vision, dass wir sagen, ja, wir wollen Heimat, dass Menschen Heimat erleben und Gottes Liebe erfahren. Unter dem Leitsatz Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Und wir haben die Türen geöffnet. Für mich ist das, früher war es ja immer zu. Und für mich ist das so ein Zeichen dafür, wir sind offen hin zur Stadt. Wir wollen, dass Menschen hereinkommen können, dass sie sich willkommen fühlen, dass sie zu Jesus kommen. Und wir wollen auch hinausgehen und ihnen helfen, eben hier hereinzukommen. Das finde ich total super. Für mich stellt sich nun die Frage, wie können wir noch tiefer hineingehen? Und ich sehe gerade von unserer Geschichte her 2 wichtige Aspekte. Der eine, ich glaube, es ist wichtig, dass wir von Jesus lernen und das mehr von Jesus sozusagen wir verinnerlichen. Denn seine Anziehungskraft ist ja enorm gewesen. Und das andere ist, ich glaube, wir sollen einen großen Abstand bekommen zu der Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Also das ist schon mal gut, dass wir sagen, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und deshalb möchte ich nochmal daran erinnern, eben die haben ja sich geärgert und geschimpft und was sollen die eigentlich hier alle? Die waren irgendwie so ein bisschen zuwider. Eines ist jedenfalls sicher, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auf keinen Fall Probleme damit, dass ihnen die verlorenen Schafe die Bude einrennen. Ne? So wie vielleicht auch manch eine Versammlung, da wollen die gar nicht hin. Aber ganz anders Jesus. Wie ist es denn bei Jesus? Stellt euch das mal vor Augen, ruft das euch in Erinnerung. Er hat offenbar eine unglaubliche Anziehungskraft. All die Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, die kommen zu ihm. Und die, die sonst nirgendwo hinpassen, die drängeln sich um Jesus, wollen keines seiner Worte verpassen, versuchen seine Kleider zu berühren, finden es cool, Zeit mit ihm und mit seinen Jüngern zu verbringen. Und sie kehren um, sie ändern ihr Leben. Voll krass, was für eine tolle Dynamik. Und deshalb sage ich, wir brauchen mehr von Jesus. Wir haben ja schon da, er ist da, er wirkt, wir erleben das. Ich finde auch heute, das ist so krass, was Gott tut, was Jesus auch für eine Leidenschaft im Menschen erweckt, auch in den ganzen Mitarbeitern, die wir heute gesehen haben. Es geht ja da auch darum, Menschen zu gewinnen. Und deshalb würde ich das gerne nochmal mit euch vertieft durchdenken. Unsere Vision, Heimat geben, Gottes Liebe erleben, Gemeinde mit der Anziehungskraft Jesu. So würde ich das jetzt nennen. Und was für Punkte sind das, die Jesus so anziehend gemacht haben? Als erstes würde ich sagen, in seiner Nähe wird Gottes Gegenwart spürbar und erfahrbar. Jesus hat ja dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt und hat gesagt, das ist von einem guten Hirten die Rede. Und letztlich sagt er, ich bin dieser gute Hirte. Und jeder Jude, der sich auch ein bisschen in der Schrift auskennt, der denkt dann an den Propheten Hesekiel, wo ja Gott verheißen hat, so spricht Gott der Herr, von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen, heißt es da. Aha, haben dann die Leute gesagt, Gott wirkt in Jesus, er ist hier spürbar und erfahrbar. Und ich denke, genau das dürfen wir auch erwarten. Und das ist auch das Geheimnis von Gemeinde. Da, wo Jesus ist, da ist Gott gegenwärtig und erfahrbar. Und ich glaube, dass viele Menschen in dieser Welt denken, Gott und die Kirche, denen bin ich eigentlich völlig egal. Und bei Jesus ist das eine völlig andere Botschaft. Er sagt, Gott hat ein totales Interesse an dir und wir wollen dich total gerne bei uns haben und in der Gemeinschaft mit Jesus. Du bist wichtig. Du gehörst hierher. Für mich, wenn ich zurückdenke, die Jahre meines Dienstes, was hat Menschen eigentlich am meisten in die Gemeinde gezogen, in die Gottesdienste, dann war es immer so, dass sie sagen, ja, ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Und so denke ich, ist das auch das Geheimnis, auch heute, Jesus ist mitten unter uns. Er ist auferstanden, er lebt, er ist hier, er geht durch die Reihen, er steht neben dir und er will dein Herz berühren. Dann, was mir auch auffällt bei Jesus, er interessiert sich für Menschen und ihre Schicksale, er hat tiefes Mitgefühl. Das wird mehrfach gesagt, er sah die Menge und er hatte tiefes Mitgefühl. Sie jammerten ihn, heißt das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine Beziehung habt zu einem Menschen, wann fühlt ihr euch am tiefsten verbunden? Mir geht es so, ich fühle mich eigentlich am tiefsten verbunden, wenn ich das spüre, der andere weiß wirklich, wie es mir geht. Und es ist ihm wichtig und er nimmt wirklich Anteil daran. Er bringt das auch zum Ausdruck, glaubwürdig, und ich spüre, es ist so, ich bin ihm wirklich wichtig. Und das ist das, was Jesus wirklich dem Menschen vermittelt. Und ich denke, da, wo wir Gemeinde Jesu sind und das vermitteln können, dann haben wir das Ziel erreicht. Nicht nur nach außen, sondern auch untereinander wirklich tiefes Mitgefühl. Und dann, was bei Jesus auch auffällig ist, er ist kein Kind von Traurigkeit. Also manche haben sich ja gefragt, was denkt ihr, hat Jesus auch gelacht?
Ja,
vielleicht schon. Ja, ich denke ganz sicher. Ich stelle mir das total schöne, nette, freundliche Atmosphäre vor, geprägt von Freude, von Glauben, von Hoffnung, von Liebe, eben erlöst und befreit. wenn Leute frei geworden sind von Dämonen, von Krankheiten, von Lebensproblemen und sie sind da beieinander, dann kann ich mir das gar nicht anders vorstellen, als dass sie gejubelt haben. Hier in Lukas 15 werden uns ja drei Gleichnisse erzählt. Also das vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Und in jedem Gleichnis wird eine Fest gefeiert, eine Party steigt, richtig rauschende Party, alle werden zusammengerufen, weil etwas gefunden wird. Und ich denke, das erzählt Jesus ja auch nicht einfach so, naja, wir haben auch noch gefeiert, sondern auch sagt, Leute, ihr dürft als Erlöste auch euch freuen und eure Versammlungen sollen diese Freude auch und dürfen sie zum Ausdruck bringen, hier ist Erleichterung. Dann fällt mir auf, Jesus hat nicht nur gepredigt, sondern er hat auch für Verpflegung gesorgt. Das macht mich heute natürlich nachdenklich, ich habe jetzt keine Brotzeit für euch dabei. Aber das Essen und Trinken, das hat eine erstaunliche Bedeutung gehabt, eben offensichtlich im Dienst Jesu, auch in der Urgemeinde. Denkt an die Speisung der 5000, Jesus hat erst ganz lange gepredigt, die Jünger haben gesagt, naja, die Leute sollen sich selber was besorgen. Das ist alles so aufwendig, aber Jesus hat gesagt, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Und er hat dann natürlich dabei geholfen, dass das auch klappt. Aber so diese Verbindung auch von Gemeinschaft und von Predigt, Essen und Trinken, das ist total kennzeichnend für ihn. Ja, und dann hat Jesus ja auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und manchmal denkt man vielleicht, na, man darf die Dinge nicht so richtig ansprechen, aber Jesus hat Klartext gesprochen, aber er hat auch immer den Weg nach vorne geöffnet. Niemals hat sich jemand abgeurteilt gefühlt, sondern es ist fast erlösend, dass Jesus die Dinge mal beim Namen nennt. Und ich empfinde das so, wenn wir jetzt so auf Jesus schauen, was ist diese enorme Anziehungskraft, dann gibt uns das totale Orientierung für unser Gemeindeleben, für unsere Art Gemeinde zu bauen. Und dann, Jesus segnet Menschen. Ganz interessant, die Jünger haben ja gedacht, als die Mütter ihre Kinder gebracht haben, bitte, die sollen jetzt gesegnet werden. Nein, nein, wir müssen den Meister jetzt schonen und der ist auch viel zu wichtig, als dass doch jeder zu ihm kommen kann. Und dann hat Jesus ihnen eine Dienstanweisung gegeben. Er hat gesagt, die Leute müssen immer Zugang zu mir haben. Ich will nahbar sein. Und dann durften sie kommen und er hat die Kinder gesegnet. Und denke, das ist auch so ein Kennzeichen. Die Kinder sind gerne bei ihm gewesen und haben sich hier wohlgefühlt. Ich finde es deshalb auch wirklich super, dass unsere Kinder hier sich auch zu Hause fühlen. Dass sie sagen, ja, das ist unsere Familie. Hier ist das nahbar. Hier ist nicht so eine große Distanz. Und genau das ist auch im Geiste Jesu Christi. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Hürden immer größer werden, nicht? Die Mauern werden immer höher zwischen den Häusern und den Wohnungen. Die Isolation wird immer größer, die Abstände. Und Jesus reißt es alles ein. Gott kommt zu uns. Voll cool. Und er hat keine Berührungsängste. Also er ist ja erstaunlich. Wir wissen, es gibt die Gesetze von Unreinheit und dann darf man ja da jemanden nicht berühren. Jesus hat überhaupt kein Problem damit, dass Menschen ihn berührten, die irgendwie als unrein galten. Aussätzige, Kranke, Leute, die geblutet haben und sonst was. Er hatte überhaupt kein Problem. Keine Unterschiede gemacht. Ob arm oder reich, alle gleich. Er hat überhaupt keine Unterschiede gemacht. Er hat den Menschen gesehen. Ja, und Jesus vergibt Schuld und Sünde. Wo gibt es noch einen anderen Ort, wo Menschen Entlastung finden können von dem, was sie einfach so am meisten quält? Und das sind doch oft die Gedanken, wo man sagt, wo ich versagt habe, wo ich wirklich Schuld auf mich geladen habe. Und hier ist der Ort, Jesus Christus ist da und er sagt, wenn du es zu mir bringst, dann vergebe ich dir deine Schuld und reinige ich dich und gebe dir einen neuen Anfang. Ja, und schließlich, er schenkt Nähe und Gemeinschaft. Die Menschen haben sich ja angeschlossen. Der Zwölferkreis war offensichtlich ja nur so eine Kerntruppe. Rundherum ist auch noch eine viel größere Schar eben mit durch die Lande gezogen. Und sie haben einfach eine große Gemeinschaft gebildet. Und ich habe da nochmal über einen anderen Zusammenhang nachgedacht. Ich denke, die Schafe kommen, weil sie ja so rein geholt werden und von der Liebe auch so reingezogen werden und so eine einladende Atmosphäre ist. Aber warum bleiben sie? Sie bleiben wegen der Beziehungen, weil sie tief eingebunden sind jetzt in diese verschiedenen Beziehungen. Da musste ich nochmal an die Church of the Highlands denken. 40.000 Gottesdienstbesucher, aber 50.000 in Kleingruppen. Carlo, diakonal Kleingruppen, ne? Wir haben noch Potenzial. Aber Carlo, das ist wirklich was, was mich auch sehr stark bewegt, diese Priorität der Beziehung. Und deshalb ist eure Arbeit ja auch so wichtig und auch unsere Kleingruppen, weil hier Jüngerschaft gelebt werden kann. Man Zeit miteinander verbringt. Und gerade das sind die Orte, wo man dann auch anfängt, geistlich zu wachsen. Natürlich helfen die Gottesdienste auch mit. Aber auf der Länge des Weges sind es die Beziehungen, die entscheidend sind für unser geistliches Wachstum und für unsere Verankerung in Jesus. Ich glaube, dass Jesus Christus mitten unter uns ist, dieser Jesus, von dem wir eben gerade hier gehört haben. Und in ihm ist dieses ganze Potenzial da, von dem wir uns jetzt prägen lassen können und noch tiefer hineingehen können in dieses Heimatgeben Gottes Liebe erleben, eine Gemeinde mit der Anziehungskraft Jesu. Und für mich war das so ein Punkt, ich habe gesagt, ich wollte das gerne ansprechen, um euch hineinzunehmen in Gedanken, die mich im Moment auch gerade sehr stark bewegen. Und weil ich mir sehr wünschen würde, dass wir miteinander in den kommenden Wochen und Monaten da hier einfach diese Orientierung an diesem Herzen Gottes vertiefen und auch miteinander nachdenken. Ja, was heißt das konkret? Und Christian, wir haben gestern am Telefon schon gesprochen, was das bedeutet, wie hat Jesus sich verhalten. Und ich habe es auch so empfunden, das ist total gut, dieser Gedanke, was heißt es, dass wir uns jetzt von Jesus prägen lassen. Und das gibt uns Orientierung. Und ich bin ganz sicher, dass Menschen dann einfach auch gerne da sind, weil sie spüren, Gott ist hier, Jesus ist hier. Nun nochmal ein Blick auf dieses verlorene Schäfchen hier vorne. Schaut alle mal hin. Was denkt ihr? Man könnte meinen, es ist die große Ausnahme. Ich habe die Frage, ist es wirklich die große Ausnahme, dass so ein Schäfchen hier verlaufen ist und alle anderen sind jetzt so super drauf und alles cool? Ja, also ich habe auch Zweifel bekommen, ob das wirklich die große Ausnahme ist, denn es gibt so viele Gelegenheiten für Schafe, sich zu verlaufen und irgendwie vom richtigen Weg abzukommen. Schafe gucken auch immer auf den Boden, ne? Und dann grasen sie und laufen auseinander irgendwie. Plötzlich haben sie sich verlaufen. Hier heißt es ja in Vers 7, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Ich habe mich gefragt, ob diese 99 wirklich immer nach Gottes Willen leben und es nicht nötig haben, zu Gott umzukehren. Was denkt ihr? Also die ganzen 99 leben immer nach Gottes Willen und haben es nicht nötig, umzukehren. Wer gehört zu diesen super tollen 99? Nein, also das rhetorische Frage. Ich glaube, es ist gut, darüber mal nachzudenken, ob Jesus da nicht auch ein Stück weit so sagt, naja, also ist das wirklich so? Er hat ja auch das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erzählt. Vielleicht erinnert ihr euch, wo er sagt, da ist ein Zöllner, also ein Sünder da und der ist ganz hinten und betet im Gottesdienst und sagt, oh Gott sei mir Sünder gnädig. Und der Pharisäer ist vorne und sagt, oh, danke Herr, dass ich nicht so bin wie der da. Und dann sagt Jesus, der Zöllner, der erfährt Vergebung. Aber der das nicht einsieht, dass er Vergebung braucht, der kriegt auch keine. Er will ja auch keine. Jesus hat uns das Vaterunser gelehrt. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das haben wir jeden Tag nötig. Also ich jedenfalls. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass dieses Schaf nicht immer nur der andere ist, sondern dass ich das auch immer wieder selber bin. Also ich denke manchmal, ich bin es fast jeden Tag mal irgendwo so, dieses Schaf da irgendwo und dann bin ich so froh, dass ich sage, ah Herr, ich komme jetzt zu dir. Und dann nimmt er mich auf seine Schultern und bringt mich wieder ins Zentrum. Ich glaube, Gemeinde mit der Anziehungskraft Jesu ist eine Gemeinde, wo auch die 99 immer wieder bereit sind, zu Gott umzukehren und dann ein Freudenfest zu feiern. Seid ihr mit dabei? Die 99, ja. Es sind dann nicht nur 99 Gerechte und ein Sünder. Das ist ja auch ein bisschen eine Unwucht, ne? Sondern es sind 100 Gerettete, die total begeistert sind und jede Zusammenkunft ist ein Fest und immer neue Schafe kommen herbei, weil hier Gottes Herz für die Verlorenen brennt. Amen. Ich möchte euch gerne jetzt nochmal hineinnehmen in 2-3 Minuten Anwendung. Ich würde mir wünschen, dass wir für unsere Gemeinde beten. Vielleicht in Erinnerung an dieses Lied, Herr, wir bitten für unsere Gemeinde. Ja, dass die Gemeinde so ein Ort ist, wo das wirklich geschehen kann, wo das Herz Gottes erfahrbar ist für Menschen. Das Zweite ist, ich bete dafür, dass mein Herz von Jesus angesteckt wird, dass ich sehe wie er. Und es gibt so viele um mich herum, die vielleicht sich so verloren fühlen und wo ich Gottes Gegenwart zu ihm bringen kann. Und das dritte Gebetsanliegen, dass ich selber immer wieder zu ihm umkehre und mich von ihm auch tragen lasse. Und ich will das so als erstes so mal vorschlagen und euch einladen, dass ihr so ich gebe das vor als geführtes Gebet und ihr könnt in der Stille dann eben auch das so vor Gott formulieren. Herr Jesus, ich danke dir für unsere Gemeinde. Und wir kommen jetzt vor dich, Herr, und ich bitte dich, und wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde zu so einem Ort machst, Herr, wo du wirklich erfahrbar bist und wo deine Anziehungskraft spürbar wird, Herr. Und Herr Jesus, bitte steck doch auch mein Herz in Brand für die Menschen, die verloren sind, die Hilfe brauchen. Öffne meine Augen, mein Herz für sie. Steck mich an mit deiner Liebe, Herr, und uns. Ja, Jesus, und manchmal sind wir selber verloren, da haben wir uns verrannt. Bitte öffne uns doch die Augen dafür, wo das der Fall ist. Und danke, dass du dann auch da bist, dass du alles daran setzt, uns immer wieder in die Mitte zurückzuholen. Und Herr, so kehren wir jetzt um zu dir und Herr, wir wollen dir alles hinhalten, was uns vielleicht auch jetzt die Irre gebracht hat und bitten dich auch um Vergebung, Herr. Danke, Jesus. Amen.